kamen Sie denn auf die Idee, Unkräuter durch Aufessen zu bekämpfen und wie lange machen Sie das schon?
Ich beschäftige mich seit den 90er Jahren mit essbaren Wildpflanzen, habe auch zum Beispiel den japanischen Knöterich erstmal nur als interessantes neues Lebensmittel betrachtet, habe aber dann festgestellt, dass in Wiesbadens Naturschutzgebieten der Knöterich immer weiter wuchert und dabei rotgelistete Pflanzengesellschaften zu verdrängen droht. Daraufhin habe ich quasi dieses Projekt ins Leben gerufen.
Wie sind diese Pflanzen denn überhaupt hierher gekommen?
Es hat unterschiedliche Gründe. Der japanische Knöterich ist erstmal als botanische Neuheit hier vorgestellt worden. Zweitens wurde er als Futterpflanzenhoffnung angebaut. Man hat gehofft, damit große Mengen an Biomasse produzieren zu können, aber die Zuchttiere haben ihn leider abgelehnt. Darüber hinaus ist er bei den Gärtnern sehr beliebt, weil man sehr schnell einen Zaun damit begrünen kann, denn der Knöterich wächst bis zu 30 cm am Tag. Das ist halt einer der Gründe. Beim indischen Springkraut. Das wurde auch als Bienenweide angepflanzt und die Beifußambrosie, ein weiterer Schädling, der ist durch Vogelfutter verbreitet worden, das aus dem Osten importiert wurde und darin waren eben auch Körner von der Ambrosie.
Welche Unkräuter kann man denn essen und welche nicht? Kann man das unterscheiden als Laie?
Das Wichtigste ist, dass man nur Pflanzen aus Wildsammlungen verzehrt, die man eindeutig identifizieren kann. Darüber hinaus muss man sich natürlich für seine Sammelgründe eine Stelle suchen, an der keine stark befahrene Straße ist. Man sollte sich keinen Ort suchen, wo Hunde Gassi gehen. Man sollte in der Nähe von Landwirtschaft nicht sammeln, weil dort gespritzt wird. Also ich finde, das Sicherste ist immer in den Schulgärten. Also wenn ich meine Kinder von der Schule abgeholt habe ich immer die große Auswahl an Kräutern auf den Schulwiesen genutzt. Entlang von Bächen ist es meistens sicher. Man muss natürlich darauf achten, woher kommt der Bach. Fließt er durch landwirtschaftliches Gebiet oder durch ein Industriegebiet? Das ist halt so das Sicherste.
Wie viele Kräuter bzw. Pflanzenarten kennen, verarbeiten Sie?
Ich verarbeite so circa 60 bis 70 Pflanzen im Laufe des Jahres. Im Frühjahr sind das natürlich andere wie im Spätsommer und Herbst. Es kommen in jedem Jahr neue Pflanzen dazu. Gewächse, von denen ich selbst gedacht habe, die wären giftig, wie zum Beispiel die Kermesbeere, die auch ein Neophyt ist, hierzulande als giftig bezeichnet wird. In USA dagegen ist sie unter der Bezeichnung Poke Salad ein ganz, ganz, ganz beliebtes Wildgemüse. Ich habe es im letzten Jahr das erste Mal hier gekostet, selbst geerntet. Und es ist wirklich köstlich. Es ist eines der besten Wildgemüse, was ich je probiert habe. Aber man muss es halt richtig zubereiten.
Wo haben Sie das denn gefunden?
Auf dem Schulgelände vom Campus Klarental, wo ich als Wildkräuterdozent tätig bin.
Was ist das Gefährliche an diesen Pflanzen? Was bedeutet denn die Ausbreitung für unsere Natur?
Die Verbreitung der Neophyten hat natürlich in erster Linie die Folge, dass heimische Pflanzenarten, oftmals rotgelistete, vom Springkraut und Co. verdrängt werden. Das muss nicht immer sein. Viele Neophyten siedeln sich auch hier einfach an und gliedern sich in das Ökosystem ein. Aber dann so hochgradig invasive Pflanzen wie das Springkraut, das kann zum Beispiel in Wiesbadener Goldsteintal tatsächlich andere heimische Pflanzen massiv schädigen, indem zum Beispiel das Mädelsüß inmitten seiner Fruchtbildung verkümmert, weil zu der Zeit das Springkraut anfängt zu sprießen und es hat halt einen riesen Wasserbedarf. Es wächst schneller, es beansprucht die Sonne, es beschattet die anderen Pflanzen und die verkümmern neben dem Springkraut.
Wann ist denn Erntezeit oder wie genau erntet man den Knöterich und was kann man alles davon verwenden fürs Kochen?
Erntezeit vom Knöterich ist im Frühjahr, sobald er anfängt zu sprießen. Gewöhnlich beginnt das ab einer Bodentemperatur von plus 15 Grad. Dann kann man die jungen Sprossen ernten und zu 100% verarbeiten. Sobald der Knöterich dann aber Blätter bildet, setzt der Sekundarstoffwechsel ein, die Photosynthese und die Faserbildung. Und dann muss der Knöterich geschält werden. Wenn er dann erstmal über 1,50 Meter hoch ist, ist er zu sehr verholzt, dass man ihn gar nicht mehr verwenden kann. Deshalb nehme ich den Knöterich in Halbkultur, das heißt, ich verändere seine Wachstumsphase, indem ich die Blattentfaltung während der gesamten Vegetationsphase verhindere und dadurch das ganze Jahr junge, zarte Sprossen ernten kann. In China werden auch mit den Knöterichblättern Speisen eingewickelt und gegart, so wie wir das von Weinblättern kennen. Aber wie gesagt, da für mich die Blattentfaltung zu verhindern, das Wichtigste ist, habe ich jetzt mit Knöterichblättern noch nicht viel Erfahrung gemacht, zumal es viel bessere, besser schmeckende Blätter gibt von anderen Pflanzenarten.
Also man kann schon mehr oder weniger alles verwenden zur richtigen Zeit. Die Blätter wie die Stängel.
Genau.
Kann das denn auch ein Laie selber ernten und verarbeiten? Haben Sie da ein Lieblingsrezept?
Also das einfachste Rezept ist noch das Beste. Sie pflücken den Knöterich, nachdem Sie ihn eindeutig identifiziert haben, was sehr leicht ist via Internet. Man braucht einfach nur den Namen eingeben und auf Bilder drücken und dann kriegt man sehr viele Beispiele, wie er aussieht. Und wenn man den jungen Knöterich einfach pflückt und isst, so essen ihn die japanischen Kinder. Der ist nämlich sehr sauer, also schmeckt so ein bisschen wie Sauerampfer, aber sehr sukkulent. Es hat ein dicker, saftiger Stängel. Der ist sehr lecker, sehr gesund, in großen Mengen verfügbar. Und tatsächlich, jeden Bestand, den wir durch Ernte klein halten, verhindern wir daran, dass er sich immer weiter ausbreitet. Ich meine, besiegen werden wir ihn mit Messer und Gabel nicht, aber wir können zumindest an wichtigen Stellen wie in Naturschutzgebieten verhindern, dass er restlos alles zuwuchert.
Da sind ja auch sehr wertvolle Inhaltsstoffe drin, also er ist auch gesund.
Ja, der japanische Knöterich enthält sehr viel Vitamin C, er tonisiert Herz und Kreislauf, lindert Frauenbeschwerden und ist verdauungsfördernd. Man könnte sagen, wenn man ihn in großen Mengen verzehrt, ist er abführend. Deshalb sind zum Beispiel auch Ampfersamen, die auch zur Knöterichfamilie gehören, ein beliebtes Abführmittel. Aber wenn man den normal verzehrt, also einfach mal ein paar Stängel in den Salat schneidet oder sich eine Marmelade kocht, wird man davon keinen Durchfall bekommen. Aber er fördert halt die Verdauung und das braucht man ja heutzutage, wo viele Leute viel zu wenig Ballaststoffe essen. Ist das was durchaus Positives?
Also kann man sich Gesundheit quasi aus der Wiese am Bachlauf, wenn man vorher darauf geachtet hat, hundefrei besorgen?
Also meine Faszination mit essbaren Wildpflanzen begründet sich ja allein deshalb, weil in keinem Bioladen, in keinem Nobel-Lieferservice kann mir so frische Lebensmittel besorgen, wie ich mir selbst pflücken kann. Man muss sich vor Augen halten, diese Stängel haben eben noch gelebt. Und die Dinge, die wir im Einzelhandel kaufen, die sind schon tagelang geschnitten und bauen eigentlich. Und je frischer die Ware ist, desto besser ist es für uns. Der Vitamingehalt verringert sich halt, je länger die Ware gelagert wird. Und es ist ja nicht umsonst so, dass selbst Insekten ihren Nachkommen Beutetiere nur betäuben, damit sie möglichst frische Nahrung haben. Das ist halt, frische Nahrung ist was ganz, ganz Wichtiges. Und das weiß halt kaum jemand.
Was kann man denn alles aus diesen Pflanzen herstellen?
Aus dem Knöterich stelle ich drei Produkte her. Das ist erstmal eine Marmelade. Das ist das einfachste Rezept. Man nehme 1 Kilo frisch geschnittenen Knöterich, 500 Gramm Bio-Gelierzucker oder auch normalen Gelierzucker. Ich empfehle immer 3:1, aber es geht natürlich auch mit 2:1. Und kocht das 4 Minuten und füllt es dann in Gläsern. Dann hat man eine Marmelade, die wie Rhabarber schmeckt, nur dass es keine Oxalsäure enthält. Es bleibt einem also dieses pelzige Gefühl an den Zähnen erspart. Das ist halt die einfachste Art, den Knöterich zuzubereiten. Darüber hinaus stelle ich noch als Gegenpol ein süß-sauer-scharfes Relish her. Für all die Leute, die keinen Rhabarber mögen, habe ich den Knöterich dadurch in ein süß-saures Umfeld gesetzt, sodass er nicht mehr wie Rhabarber schmeckt. Und die dritte Zubereitung, die für mich wichtig ist, ist kein Lebensmittel, sondern eine Seife. Und mit dieser Seife kann ich den Knöterich auch dann ernten, wenn er als Lebensmittel nicht mehr geeignet ist, weil er zu klein ist. Und dann trockne ich diese ganzen Sprossen, die ich jäte, und stelle daraus Seife her, weil der Knöterich in seinen Ursprungsländern auch als Heilpflanze bei Hautirritationen bekannt ist und ich das selbst schon gemerkt habe, dass das sehr heilsam ist.
Sehr toll, also über das Verzehren hinaus kann man also noch mehr damit anstellen.
Genau. Viele invasive Neophyten sind in Wirklichkeit ganz, ganz wichtige Heilpflanzen, eine ungenutzte regionale Ressource. Es gibt Leute, die beschäftigen sich speziell damit, Neophyten als Medizin zu erschließen, als Heilpflanze zu nutzen. Und das hat gleichzeitig noch einen ganz wichtigen Vorteil, weil erst wenn wir den Knöterich auf den Speiseplan setzen, ersetzen wir den fehlenden natürlichen Feind. Und damit füllen wir eine Lücke in der Natur. Und das ist die natürlichste und ursächlichste Art, Neophyten zu behandeln. Während er gegenwärtig in 20 Ländern der nördlichen Hemisphäre überwiegend mit Gift bekämpft wird.